Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hacks für IT-Projektmanager. Präsentiert von Sidekick Network basiert unser Podcast auf der Erfahrung von über 20.000 IT-Projekten. Bist du bereit, direkt zum Punkt zu kommen? Dann lass uns starten.
Mein heutiger Gast ist Robert Klein. Er ist Senior Manager und technischer Standortleiter für die Produktionsstätten von GlaxoSmithKline in Deutschland und Ungarn und verantwortet die IT-Infrastruktur und digitale Transformation an den Standorten. Mit seiner Expertise in Capability Building und der Einführung von IT-Tools und ERP-Systemen ist er darauf spezialisiert, interne Stakeholder und Nutzer auf ein gemeinsames Tempo und Verständnisniveau zu bringen. Sein Fokus liegt darauf, nicht nur technische Lösungen bereitzustellen, sondern auch die kontinuierliche und effektive Nutzung der Tools sicherzustellen. Robert kombiniert dabei praktisches Wissen mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen moderner IT-Projekte und stellt die zentrale Frage immer wieder: Wie bekomme ich eigentlich meine Leute dauerhaft auf Geschwindigkeit? Hallo Robert, schön, dass du da bist heute.
Hallo Andi, schön, dass ich da sein darf und Rede und Antwort stehen kann.
Ja, das freut mich auch. In den Projekten, wo du bist, da bringen ja diese IT-Projekte immer neue Tools und Systeme mit sich. Warum aus deiner Sicht scheitern viele trotzdem dran, dann den Mehrwert in der Praxis am Ende wirklich zu realisieren?
Super Frage. Lässt sich gar nicht so mit einem einzelnen Satz beantworten. Gibt da mehrere Gründe. Sicherlich ist einer der Hauptpunkte anzuführen, dass viele die Komplexität unterschätzen. Ein anderes Thema ist Angst, die jetzt unterschiedlich sein kann. Das kann Angst sein, der Sache nicht Herr zu werden, ist aber auch häufig eine Angst, dass sich die Technologie zu schnell ändert und dementsprechend man irgendwas verpassen kann. Ne? Also nach dem Motto, wir haben eine riesige Iteration, jedes Jahr neue Versionen. Die Industrie hat heutzutage Produktzyklen, die wir in der Vergangenheit nie gesehen haben. Ja. Und dadurch entsteht natürlich immer ein Bedenken, ja, wenn ich heute in den Weg einschlage, habe ich morgen eventuell das zurückzudrehen und muss einen neuen Weg einschlagen.
Und du meinst jetzt die Angst bei den Verantwortlichen?
Sowohl das auch. Also auf der einen Seite beim Entscheidungsträger, der sagt, dieses Projekt möchte ich jetzt umsetzen mit dem Scope, mit dem zeitlichen Rahmen. Und auf der anderen Seite aber auch beim Kunden, also bei dem Kunden, der das am Ende anwenden soll.
Der Endnutzer
sozusagen. Der Endnutzer, der natürlich jetzt nicht unbedingt sich von vornherein schon vorstellen kann, welche Kompetenz brauche ich denn dazu? Ne? Gehe ich heute in die richtige Richtung? Wir kennen alle Entwicklungspläne von Mitarbeitern. Das wird irgendwo im Jahresrhythmus definiert. Und dann kommt natürlich man schnell an den Punkt und sagt, was muss ich denn morgen wissen?
Bringen wir das überhaupt was? Oder ja, wo muss ich hin mit der Weiterbildung? So?
Genau. Ja. Ja, und da sagt der Erste, ja, du musst die Anwendung kennen. Aber die Anwendung ist gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Das ist das, was heute in einem stinknormalen IT-Projekt als Standardpunkt im Projektplan drin steht. Ich schule meinen Mitarbeiter, meinen Anwender auf das Tool. Die Herausforderung ist aber, in dem Prozess, wo das Tool angewandt wird, der ja auch einer Änderung unterliegt, der kontinuierlich verändert wird, zu verstehen, wo das sich hin entwickelt und auf der anderen Seite natürlich auch seine eigenen Limitierungen einzusehen. Ne? Weil der Mensch ist nur begrenzt aufnahmefähig. Und jetzt ist immer die Frage, welche Zielgruppe adressiere ich mit dem Projekt? Ist das jetzt jemand, der auch in seinem Geschäftsprozess permanenten Änderungen unterlegen ist? Oder ist das jetzt jemand, der
Stabilität
legt? Der immer das Gleiche macht. Ne? Der Apotheker, der hat seit x Jahren immer den gleichen Ablauf. Ne? Wenn ich dem jetzt mit dem IT-Projekt mit der Digitalisierung was auf den Tisch lege, dann hat er eine andere Änderungsbereitschaft als, ich sage jetzt mal, der klassische ITler per se, der ja schon seit Jahrzehnten getrieben ist durch den Wechsel der Tools und der Produkte.
Also müssen sozusagen weitergehen als einfach nur eine Schulung, so wie es typischerweise gemacht wird. Ja, wir schicken die alle durch eine Schulung und dann wird sich das schon lösen.
Deswegen ist für uns, und das sehen wir im Unternehmen, sehr stark dieses allgemeine integrierte Änderungsmanagement, Change Management, so existenziell. Ne? Weil das fängt eben nie am Tool an, sondern das geht über Prozesse, über die Personen als solches weiter. Und ich denke mal, ein Projektleiter muss dort existenziell Bezug zu nehmen, wie ist das Mindset in dem Unternehmen, wo ich das Projekt umsetze, ne, das ist natürlich nicht überall gleich. Da hat jeder eine andere Maturity-Kurve oder Maturity-Level.
Ja.
Und Das ist sicherlich erstmal schon wichtig für den Projektleiter zu verstehen, wie sieht jetzt mein Stakeholder aus.
Ihr sprecht ja auch immer von dem, ja, von der englischen Phrase, aber what's in for me?
Genau, also das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen eine Frage, wo kommt das her, was will man damit erreichen, aber man kriegt den Gegenüber, den Kunden am besten, indem man dem erklärt, was für ihn persönlich drin ist. Jetzt nie, was für das Unternehmen drin ist, sondern was für ihn persönlich drin ist. Und das ist häufig nie selbsterklärend, weil man dort vielleicht mit irgendwelchen Phrasen um die Ecke kommt, um das Projekt zu begründen oder überhaupt erstmal auf die Strecke zu bringen, sondern da muss ich andere Leute überzeugen als den Menschen, der irgendwo an der Linie, an der Maschine oder irgendwo im Feld unterwegs ist.
Kannst du nicht die gleichen Taktiken verwenden?
Nee, und das ist halt echt eine große Herausforderung, sich in diese Person reinzuversetzen. Dann definiere ich irgendwo meine Personas draus, die können eben unterschiedlichster Couleur sein. Und wenn ich dem explizit benennen kann, das ist für dich drin, das ist der Mehrwert, den du bekommst. Das kann Wegfall von sinnfreien Tätigkeiten sein, die purer manueller Leistung sind, wo ich jetzt nie irgendwie groß drüber nachdenken muss. Das kann aber auch sein, ich mache für den das Leben in der Datenauswertung, in der Analyse einfacher. Ich schlage den gewisse Dinge dann automatisch vor. Das ist schon eine Herausforderung, das von vornherein mit abzubilden und rauszuarbeiten. Ich sage jetzt mal, gibt es unterschiedliche Praktiken dazu. Ne?
Aber wer macht dann so einen Kommunikationsplan, ne? So.
Der erste Punkt ist sicherlich, im Design Thinking zu unterwegs zu sein. Ja. Wir tendieren, gerade das deutsche Ingenieurwesen tendiert dazu, die Lösung schon vor dem Problem zu kennen. Ne?
Und was Fachgesetz schreiben.
Und auf der anderen Seite, der Kommunikationsplan spielt eine Rolle im Sinne von, wie häufig brauche ich wen? Ne? Also wie häufig hole ich den ab? Reicht es, wenn ich dem eine E-Mail schreibe? Reicht es, wenn ich dem ein Video als Self-Service zur Verfügung stelle? Wann will der in die Situation kommen, dass ich es anfasse? Also dass ich wirklich das mit meinen eigenen Daten, mit denen ich was anfangen kann, also die jetzt nie irgendwie konstruiert durch irgendeine Sandbox oder Demo-Logik von irgendeinem weit weg entstanden sind, sondern wo kann ich selber mit meinen eigenen tagtäglich benannten Daten umgehen.
Aber ihr verbindet sozusagen schon das Thema, dass er sagt, okay, wir haben die Präsentation oder eben dieses Vorgehen auf Management-Ebene, um das Ding überhaupt zum Leben zu erwecken, und dann brecht ihr das runter auf bis zum Endnutzer und sagt, okay, wir haben jetzt Vision, Strategie, aber wir haben sozusagen auch dein Alltägliches. Wir wissen, wo du stehst und wie wir dich abholen, wie wir die Brücke bauen sozusagen.
Also wir unterscheiden jetzt nie von einem IT-Projekt zu einem x-beliebigen anderen Projekt. Die sind also alle in das gleiche Framework eingebunden. Und das Framework speist sich erstmal durch eine Unternehmensstrategie, die dann eben auf quartalsweise auf KPI suchen, wo runtergebrochen wird. Da orientiert man sich sehr stark an den Lean-Prozessen, die schon zu Toyota-Zeiten irgendwo in der Industrie etabliert worden sind. Was wir aber wieder merken, ist, dass dieses IT-Wording, ob das jetzt aus der agilen oder aus einer Wasserfalllogik rauskommt, immer noch so ein bisschen unique ist, also eindeutig ist oder nie so einfach für den Nutzer zu verstehen ist. Da merkt man, die Sprache ist nie unbedingt die gleiche.
Ja.
Also jetzt nie im Deutsch, Englisch, Spanisch irgendwo, sondern die Fachsprache ist nie immer gleich. Und deswegen ist es schon wichtig, diesen Kommunikationsplan zu haben. Wen möchte ich über welches Medium, wann und vielleicht wie häufig erreichen?
Ja, mit den Personas, das ist ja das, also das habe ich glaube, noch keinen einzigen Unternehmen gesehen, dass wirklich sich Gedanken gemacht wurde, welche Personas, außer jetzt, man macht eine Stakeholder-Liste und sagt, das ist XYZ, aber so, wie kriege ich die Person? Wie tickt die, ne?
Also wir sehen das relativ schnell in unserem Strategieumfeld. Also welches Tool möchte ich für welchen Prozess strategisch tendenziell einsetzen? Ne? Und wie kriege ich quasi den Entscheidungsträger abgeholt? Der Entscheidungsträger ist aber auf dem Papier eine einzelne Person, ein Prozess ohne irgendwo. Aber unterm Strich ist nicht er derjenige, der das Ganze beeinflusst, ne? Sondern er ist vielleicht der, der die letzte Unterschrift drunter gibt. Sondern viel interessanter ist der, der es tagtäglich im Umfeld verwendet. Und da habe ich natürlich unterschiedliche Personas. Das kann jetzt irgendein ein Produktionsdokumentationstool sein oder ein Maintenance-Dokumentationstool, wo ich schon mal per se unterschiedliche Leute drin habe. Ne? Also ich habe den, der das Execution macht, ich habe der das Scheduling macht, ich habe den, der das KPI, das Reporting irgendwo macht, und schon habe ich drei unterschiedliche Personas definiert, die noch nie die Person sind, die finale Entscheidung trifft. Aber die beeinflussen die Entscheidung ganz massiv, und die sind natürlich gerade auch in der Nachhaltigkeit immer wieder abzuholen. Wie gehen die tagtäglich mit dem Tooling, sofern es dann eingeführt ist, um? Und was sind denn ihre Schmerzen am Zacken?
Ja, auch andersherum, wenn du die nicht abholst, werden das wahrscheinlich die Ersten, die sagen, ja, hat ja niemand mit uns geredet, bevor die das Tool eingeführt.
Und dann entsteht so eine ablehnende Haltung dazu. Und das führt natürlich zu so einer Unzufriedenheit. Und bei so einer Unzufriedenheit, das sehen wir ja sicherlich auch im politischen Umfeld, dann lehnt man es erstmal ab. Ohne dass man jetzt vielleicht die Energie reinsteckt und sagt, ich möchte es jetzt weiter verändern, weiter verbessern. Mir ist bewusst, dass das nicht die 100% Logik ist und Lösung ist, sondern ich will da aktiv dran arbeiten, das Tool dorthin zu bringen, wo es mir wirklich tendenziell auf Dauer den Mehrwert liefert.
Und woran erkennt ihr, dass so ein Endnutzer tatsächlich jetzt wirklich bereit ist oder ready ist, wie man so schön sagt, die Lösung dann auch wirklich einzusetzen für sich?
Da gibt es auf der einen Seite einen formellen Ansatz, zu sagen, okay, für unsere größeren Anwendungen, wir nennen es jetzt Enterprise-Anwendungen, dass wir da ein gewisses Key-User-Framework geschaffen haben. Also das ist jetzt, sage ich mal, nicht der Standardnutzer, sondern der schon ein bisschen advanced ist. Ne?
Der auch, Power-User.
Ja, man könnte es einen Power-User nennen. Und dann gibt es noch, ich sage jetzt mal, einen gewissen Senior-User oder Prozessverantwortlichen, der das wirklich verinnerlicht hat, der genau weiß, dieses Tool wird in dem Prozess so und so benutzt, der kann dir auch im Troubleshooting relativ schnell helfen. Ne?
Ja.
Und wir kennen das ein bisschen aus dem IT-Umfeld, wo ich mit Level 1, Level 2, Level 3 Support unterwegs bin. Am Ende ist das nichts anderes, bloß auf der User-Seite, auf der Kundenseite etabliert.
Ja. Ne?
Und genauso bildet man dann eben auch die Herausforderung mit dem Tool relativ gut ab. Ne? Ist es jetzt ein reines How-To-Thema, wo vielleicht der User selber drauf kann, Self-Service, irgendwo Level 0 Support, ne? Der geht in den Knowledge-Base, sucht sein Problem raus, findet das. Da gibt es so inzwischen sehr, sehr gute KI-basierte Systeme, die das halt in einem eigenen Wording mit unterstützen. Und auf der anderen Seite helfen halt diese Cues auch ungemein, Probleme zu kanalisieren. Also was wir immer wieder merken ist, der Mensch ist relativ gut in Symptome beschreiben.
Ja.
Also ich kann nicht drucken, ich nehme das mal als Beispiel, weil das immer relativ einfach ist. Ich kann nicht drucken, sagt noch nichts darüber aus, welcher Prozess ist davon beeinträchtigt, was ist meine Herausforderung in meiner Zielerreichung für meine tägliche Arbeit. Der sagt nie, wo das ist. Und man tendiert dann relativ schnell, aber wenn man dieser Nutzer gehört, jetzt in dieser Abteilung, dass dieser könnte dieser Prozess sein, könnte dieses technische Hintergrundproblem sein. Ne? Aber das hilft nie wirklich, um strategisch unterwegs zu sein, um das zu verändern, um das zu verbessern, sondern das adressiert wirklich nur die pure Störung. Viel interessanter ist, wenn wir an den Punkt kommen, dass der Power-User, der Process-Owner in der Lage ist, auch das dahinterliegende Problem zu verstehen und zu artikulieren.
Blick hat sozusagen.
Genau, und vor allen Dingen das zu artikulieren, weil sonst ist es wieder nur Firefighting an der technischen Störung. Ja, und das hilft ungemein. Wenn man dieses Feedback bekommt, zeigt man oder sieht man, dass das Team ready ist, dass die Prozessbeteiligten ready sind, das wirklich zu akzeptieren und auch tagtäglich zu nutzen.
Das heißt aber auch, ihr müsst ja sehr viel im Austausch mit dem sein und überhaupt festzustellen, dass die soweit sind.
Das können wir jetzt nie aus einer klassischen IT-Sicht erreichen, das ist richtig. Ne? Also dafür sind heutzutage IT-Organisationen viel zu schmal aufgestellt. Ne?
Ja.
Sondern wichtig ist dann dort, dass die Organisation, die Unternehmensstruktur das mit abbildet. Ne? Man sieht das in vielen Unternehmen, da wird dann Digital Lead da und Digital Kompetenzträger da. Da werden auf immer Funktionen geschaffen oder umbenannt, wo man erstmal gar nicht so richtig zuordnen kann, was machen die den ganzen Tag. Ne? Aber das eine ist der Name und das andere ist die Rolle, die ausüben. Ne? Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, gerade in größeren Organisationen sieht man das, das ist so viel, so komplex, dass ich nochmal eine Struktur irgendwie brauche. Ne? Sei es jetzt eine rollenbasierte Struktur, dass ich genau weiß, dieser Mitarbeiter hat diese Funktion mit den und den Rollen. Und auf der anderen Seite auch, dass ich meine Prozesse dokumentiere. Ne? Und jetzt sagt er Ihnen, naja, ich bin hier im regulierten Umfeld, gerade dort, wo ich herkomme, super reguliertes Umfeld, da sind alle Prozesse dokumentiert, das stimmt. Die sind aber sehr textuell dokumentiert. Ne? Und interessant wird es, wenn man in Prozesse rein und rauszoomen kann. Hm. Also von einer High-Level-Logik, ich will von A nach B fahren, das ist jetzt ein High-Level, aber wenn ich dann in den Low-Level-Bereich reinkomme, was brauche ich dazu? Wen brauche ich dazu? Wann muss ich wo wie sein?
Und selbst die müssen ja nicht up-to-date sein, das kann ja vor 20 Jahren mal gemacht worden
sein. So, und das ist natürlich ein Punkt, wo wir in einer Produktionsbereich durchaus eine Komplexität haben, die kriegst du nur noch toolbasiert unterstützt. Und da eben Mitstreiter auch in den jeweiligen Bereichen, in den Teams zu haben, die nicht in IT sitzen, ist da existenziell. Also dieses Capability Building und dann auch Mapping in den Nicht-IT-Rollen ist wirklich ein Schlüssel dorthin.
Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, über Methoden und Werkzeuge jetzt aus deiner Erfahrung, die du einsetzt, und um sicherzustellen, dass sozusagen auch dauerhaft dann, wenn das Ding einmal zum Leben erweckt wurde, ne, dass die Anwender und Stakeholder dann auch dauerhaft mit dem Tool Schritt halten können, das fand ich ganz interessant im Vorgespräch. Wie machst du das oder wie macht ihr das? Welchen Ansatz habt ihr da?
Das matcht so ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe. Also es ist natürlich immer eine Frage, wie sieht die Organisationsstruktur aus? Ne? Ja. Welchen Änderungsmindset haben die? Und daraus resultiert natürlich auch, ob es jetzt auf Projekt- oder auf Tagesgeschäft-Ebene ist, brauche ich dedizierte Ressourcen oder kann ich irgendwo gemischte Ressourcen benutzen? Das klingt jetzt ein bisschen komisch erstmal. Ne? Also Leute, die sowohl im Tagesgeschäft als auch im Projektgeschäft irgendwo zu Hause sind.
Ja,
das ist durchaus eine existenzielle Frage. Je größer das Projekt ist, desto eher denke ich, ich brauche dedizierte Ressourcen, habe aber dann das Risiko, ein Disconnect herzustellen zu meinem Tagesgeschäft. Ne? Das passiert tagtäglich in unserem Projektumfeld. Und dort muss man durchaus auch nachjustieren können. Also, dass man das jetzt nicht monolithisch irgendwie sieht, sondern die Organisationsstruktur dynamisch anzupassen. Jetzt wird der Nächste sagen, naja, weniger ist mehr. Also, dass ich sage, ich zerteile meine Tätigkeiten immer mehr, da kann ich es noch handeln. Alles, was dann in einer gewissen Größe abgebildet wird, generiert eine Komplexität, das kann niemand mehr irgendwie begreifen. Das klingt jetzt so einfach, aber das ist natürlich total schwer, weil gerade im Projektumfeld habe ich eine klare Scoping-Formulierung und will den Scope natürlich auch erreichen.
Ja.
Und da ist jetzt sicherlich eher die Frage, verstehen alle Beteiligten die Methodik, wie ich mich der Sache nähere? Ja? Mhm. Der klassische Ingenieur im Engineering-Bereich würde vielleicht sagen, ja, wir machen wie immer Wasserfallmodelle. Ne? Ich weiß genau, wo ich hin will, wie ich da hinkomme. Im IT-Umfeld wird man sagen, ja, lass uns das agil irgendwo umsetzen und wir sind total grün. Ja? Und man merkt aber relativ schnell, dass dort die Mischung macht es. Ne? Also natürlich auch der im Projekt beteiligt ist, dass der diese Methoden kennt. Was wir immer wieder merken ist, ja, das ist ein Fachexperte aus Bereich XY, den nehme ich jetzt einfach, werf den in das Projekt rein und dann ist das ein Selbstläufer, der kennt ja seinen Prozess. Aber da kennt die Projektmanagement-Methoden halt nicht. Ne? Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass man, wenn man sowas tut, die Leute auf einen einheitlichen Nenner bringt und brieft.
Ja, ich würde mal noch einen Schritt zurückgehen, noch einmal. Also dieses, wir sind jetzt, wenn es läuft, aber wir hatten noch ein interessantes Thema, das Thema Showcases. Mhm. Das haben wir jetzt völlig übersprungen. Aber das würde ich gerne noch mal anschneiden, weil ich glaube, das ist auch ein super Hack für unsere Zuhörer. Ihr stellt sogenannte Showcases zur Verfügung, wo Nutzer schon mal mit dem Tool, also ich versuche es jetzt wiederzugeben, wie ich es verstanden habe, probieren kann, aber nicht einfach nur mit einem sinnlosen Demo-Tool, sondern er kann sogar seine eigenen Daten verwenden.
Das ist richtig. Natürlich ist es immer ein bisschen abhängig, welches Tool das ist.
Ne? Ja.
Nehme jetzt mal die zwei letzten größeren Projekte, die sehr im Execution-Bereich unterwegs waren. Dort war das ein Schlüssel zum Erfolg, zu sagen, man lässt den Nutzer auf eine Sandbox, auf eine Testumgebung direkt ran, was man jetzt nicht immer üblicherweise macht, vielleicht im Trainingsumfeld ja, aber jetzt nicht im Experimentier- oder Showcase-Umfeld und lässt ihn wirklich mal einfache Dinge ausprobieren, begleitet ihn vor allen Dingen, also nicht nach dem Motto, hier hast du, probier mal aus.
Lässt sich einloggen, wir sind
das weg. Bringt nichts, ne? Sondern den muss ich schon an die Hand nehmen. Ne? Also den muss ich schon ein bisschen mehr erklären als nur melde dich an.
Das hat er sozusagen so einen kleinen Peek in seine Zukunft.
Genau, dass er quasi schon mal mitbekommt, naja, wo entwickelt sich das hin? Damit kann er das natürlich sacken lassen. Wir haben vor uns am Anfang gesagt, die Welt dreht sich zu schnell. Ja? Mhm. Und der braucht so ein bisschen so ein Teasing, der muss so ein bisschen vorbereitet werden, der muss wissen, wie er sein Development irgendwie gestaltet. Und das hilft natürlich da ungemein. Ja? Und der Mensch ist nun mal haptisch geprägt. Jetzt ist eine digitale Lösung immer schwer anzufassen. Ne?
Aber, ja. Aber visuell ja sichtbar.
Aber der braucht was, mit dem er sich identifizieren kann. Ne? Und da hilft das natürlich nie, wenn er mit irgendwelchen Demo-Daten von irgendeiner Prozess XY, mit denen er gar nichts zu tun hat.
Die auch alle perfekt sind wahrscheinlich, damit das Demo
funktioniert. Natürlich. sondern für den ist schon wichtig, dass er seine Informationen dort drin sieht, dass er seinen Prozess mit dem Tool abbilden kann. Wenn er das jetzt nicht direkt mit seinem Prozess machen kann, hilft aber auch irgendein Spielsachverhalt zu verwenden, den jeder kennt. Hm. Also wir haben jetzt mal ein simples Beispiel, wir haben Grießbrei gekocht mit dem Execution-System. Hm. Also das geht schon los, wie strukturiere ich meine Arbeitsanweisung? Ja, so, dass das eben eine Maschine verstehen kann.
Ja.
Der Mensch ist da viel multidimensionaler unterwegs. Der denkt sich bei vielen Sachen noch was dazu, währenddessen in der puren Logikabbildung und in so einem Execution-System muss ich wirklich schrittgenau unterwegs.
Also wie so ein Prompt in ChatGPT, da musst du schon ein bisschen mehr Fleisch dazu geben.
Man muss ein bisschen mehr außenrum bauen. Ne? Und, aber das hilft halt so ungemein, dann die Akzeptanz herzustellen. Mhm. Und wenn die Akzeptanz da ist, ist der Anwender drin. Der ist dann wirklich dabei und nicht bloß, ah ja, das hat sich jetzt irgendwo einer ausgedacht und ich kriege das jetzt übergeholfen und ich muss das jetzt machen, sondern das ist eher andersrum, der will das dann auch.
Ja, also der will ja auch sein Erlebnis teilen danach.
Wir sehen das durchaus. Der erste Schritt ist relativ bumpy und schwer, den erstmal in diese Überzeugung zu kriegen. Wenn ich den aber habe, entsteht ein relativ schneller Pull-Effekt. Also der will dann, der zieht dann selber. Ne? Also der will häufig schneller, als wir in der Lage sind, das zu liefern. Und dann ist schon alles erreicht. Ne? Ja, da darf man den dann nicht zu lange hinhalten.
Ne? Also, das ist auch gefährlich. Ne? Wann lässt du ihn drauf? Genau. Auf der anderen Seite finde ich auch in der Beziehung spannend, weil Leute wollen dann ihre Erfahrung teilen und wollen ja auch sagen, im Endeffekt, vielleicht nicht böse gemeint, aber schon zu ihren Kollegen, hey, ich hatte Zugang, ihr nicht.
Ja, ja, da ist eine Stolz sein.
So stolz drauf sein, dass man da überhaupt ausgewählt wurde dafür und dass man selber weiß ja schon, wie das neue System aussieht. Ne? Das ist ja auch sowas, dann erhebt man die ja auch auf eine positive Stufe, wenn man so will.
Ne? Das ist richtig. Und dann entstehen natürlich auch Ideen, also die man quasi in dem Projekt schon mal mit thematisieren kann. Das muss jetzt vielleicht nicht in den Projektscope reinfallen. Aber dann habe ich ja quasi schon die Liste an Improvement und Verbesserungsideen für danach.
Die du sowieso bekommen wirst, hast du schon mal.
Aber die hast du quasi schon identifiziert.
Das stimmt.
Und das ist sicherlich in ein anderes Thema. Wie geht so ein Unternehmen mit einer derartigen Änderungskultur um? Ne? Also wie akzeptiert man diese permanente Änderung?
Ja.
Wie wir sehen das ja im öffentlichen, im politischen Bereich, ist permanent diese VUCA-Welt irgendwo präsent. Ne? Und selbst im heimischen Umfeld kann man sich davor nicht mehr verschließen. Und wenn das dann natürlich über die dienstlichen Sachen genauso auf ihn einströmt, ist das schon eine Herausforderung, diese ganzen unterschiedlichen Tendenzen erst einmal wahrzunehmen und dann eben auch adäquat darauf reagieren zu können.
Ja, und bereit zu sein, das permanenten Wechsel ausgesetzt zu sein.
Und die Industrie macht es uns nie einfach. Ne? Also,
Peter, bis zum Telefon, jedes Jahr soll man ein neues kaufen. Ja?
Das geht bei Autos weiter, ne? Wenn man sich die Autoindustrie anguckt. Dort werden heutzutage jährliche Modelle veröffentlicht, die nur mit leichten Nuancen, die Chinesen machen es uns vor. Ne? Das ist natürlich bei diversen IT-Anwendungen permanenter Fall. Ne? Jetzt ist ja natürlich schon mal schön, wir reden da ja gerne von Waves, ne? Man sagt, okay, man hat eine vierteljährliche oder eine jährliche Wave, um gewisse Dinge erstmal einzuspielen, aber das ist ja nur der optimale Zustand. Wir wissen, dass das in der Realität immer noch anders aussieht, weil ich ja nicht nur eine Anwendung habe, sondern mehrere. Ja. Und wenn ich dann mehrere parallel in unterschiedlichen Wave-Rhythmen unterwegs bin, muss ich den natürlich mitnehmen. Und deswegen ist diese Änderungskultur so wichtig.
Das finde ich auch eine gute Zusammenfassung. Also vielleicht nochmal auf die drei Hacks eingehend. Jetzt kommen langsam zum Schluss. Also erstens sozusagen klare Benennung und Definition auch einer Persona. Ne? Und dann eben dieses auf der Ebene kommunizieren, was ist für die drin. Aber eben von oben nach unten oder unten nach oben in beide Richtungen, aber auch klar zu verbinden mit der Strategie und der Vision. Worauf zahlt das eine? Was habe ich davon? Dann das Zweite, was wir gerade besprochen haben, im Grunde genommen die Showcases, finde ich einen coolen Ansatz. Macht man, denke ich, viel zu wenig, weil man auch immer unter Zeitstress steht. Ne? Man hat immer, Go Live ist dann und dann, man hat gar keine Zeit, Zeit dafür einzuplanen. Und dann aber auch der dritte Eck, wo ich sage, das ist cool, immer dieses Mantra zu befolgen, halt eine Kombination aus weniger ist mehr, aber auch diese Key-Nutzer frühzeitig damit reinzuholen und bei der stetigen Verbesserung dann auf dem Netzwerk aufzubauen.
Diese Key-User-Logik, vielleicht noch als Abschluss, das kostet Zeit. Ne? Das kostet auch einen gewissen Aufwand.
Man muss bereit sein, hinzufahren, zu telefonieren.
Genau, und man muss mit den Leuten reden. Ne? Also ich hatte das ein bisschen in der Vorbereitung versucht zu reflektieren. Kommunikation klingt immer so einfach. Aber Kommunikation ist eben nicht nur das, was ich sage, sondern wem und wie ich das sage. Und vor allen Dingen, wie ich den Rückkanal wahrnehme.
Ja.
Und das ist nie jedermanns Sache. Der ITler tendiert eher da, nie perfekt drin zu sein.
Zu reduzierter Kommunikation.
Ja. Und das ist sicherlich auch eine Sachverhalt, wo wir in der Branche durchaus noch Nachholbedarf haben. Ist jetzt kein Hardskill, ist ein klassischer Softskill.
Ja, das sagen wir immer, 90% unserer Projekte sind Kommunikation. Ja. Ja. Ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, weil wer mit Robert auch mal gerne kommunizieren will, in den Shownotes findet ihr seine Kontaktdaten. Gerne auf ihn zugehen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne weiter folgen. Dann bedanke ich mich heute recht herzlich beim Robert und hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Gern. Danke für die Einladung.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.